Dankeschön. Gut, dann fangen wir mal an. Es ist heute ein Tag der Überraschung. Aber mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und wir fangen an im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und mein Thema ist heute, ich will streben nach dem Leben. Und da gibt es auch ein Lied im Liederbuch Jesus, meine Freude. Text von Philipp Friedrich Hiller, 1767. Und da heißt es, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich es gewinn. Hält man mich, so laufe ich fort. Bin ich matt, so ruft das Wort. Fortgerungen, durchgedrungen, bis zum Kleinod hin. Jesus, richte meine Gesichte nur auf jenes Ziel. Lenke die Schritte, stärke die Schritte, wenn ich schwach mich fühl. Lock die Welt, so sprich mir zu. Schmähze mich, so tröste du. Deine Gnade führt gerade mich aus ihrem Spiel. Meine Lieben, mit Gottes Hilfe wollen wir aufsteigen. Ich hatte mal eine Losung gezogen, da stand, so spricht der Herr, mein Kind, nimm mein Wort ernst, ob es dir gefällt oder nicht. Du kannst mein Wort nicht außer Kraft setzen. Es sind starke, ewige Worte, die werden in Ewigkeit nicht vergehen. Sie werden ausrichten, wozu ich sie gesandt habe. Du kannst eher auf Brot als auf meine Worte verzichten. Meine Worte sind treffsichere Ziele. Sie haben eine starke Wirkung und verfehlen niemals ihr Ziel. Sie sind zu deinem Vorteil. Amen. Er kennt auch heute unser Umfeld, liebe Geschwister, und weiß um unsere Nöte und Schwierigkeiten. Seine Worte sind für uns Geist und Leben. Sie verändern uns und verwandeln uns. Sie pflanzen in uns, was göttlich ist. In Sprüche 6,2 heißt es, du bist verstrickt durch die Worte deines Mundes. Und in Sprüche 18,21 heißt es, der Herr sagt, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Meine Freunde, eure Worte sind wichtig. Nimm Gottes Worte in deinen Mund und sprich sie aus. Gott gab uns nicht hunderte von Verheißungen, nur um zu glauben, sondern er hat sie uns gegeben, dass wir sie mutig durch unser lautes Reden bekennen. Worte sind Mächte. Gott gebrauchte Worte, um diese Welt zu schaffen. Er schuf durch Worte. Er sagte, es werde und es ward. In Psalm 19,14 heißt es, lass das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. O Gott, das Sinnen unserer Herzen oder an deren Worten unserer Gedanken. Welt sollte vor Gott wohlgefällig sein. Jesus tat es genauso, als er Satan besiegte. Als er Satan ihnen folgenden Gedanken eingab, verwandle die Steine zu Brot, wies er ihn zurück und ersetzte ihn durch einen Gedanken Gottes und sagte, es steht geschrieben, auch du kannst Satan jedes Mal besiegen, wenn du sagst, es steht geschrieben. Und dann also sprichst, was in den Verheißungen Gottes steht. Jesus sagte selbst zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. In Timotheus 6, 12 heißt es, kämpfe den guten Glauben, damit du das ewige Leben gewinnst, zu dem Gott dich berufen hat. Und zu diesem Kampf hast du dich in besonderer Weise verpflichtet. In Epheser 6, Vers 12 heißt es, wir kämpfen nicht gegen Menschen, Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die die finstere Welt beherrschen. Gott will es, dass wir den Kampf gewinnen. Meine Bibel spricht vom Überwinden. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus sagte, wir fechten nicht in der Luft. Wir kämpfen auch gegen die Sünde. Jede Gleichstellung zu unserem Weltsystem oder jeglichen Entgegenkommen dieser Wege würde unmöglich zu unserem christlichen Lebensstil passen. Wir müssen unsere Sinne erneuern. Römer 12, Vers 1 bis 2 heißt es, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer voller Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist auch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht dem Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig vollkommen ist. Durch die Erneuerung unserer Sinne kommen wir dem Reich Gottes näher. Es heißt in einem Kinderlied so schön, pass auf, kleines Köpfchen, was du denkst, denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich. Denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Unsere Gedanken können negativ oder positiv sein. Unsere Gedankenwelt ist sehr wichtig. Falsche Gedanken, falsche Gefühle. Wir sind doch oft auch im Kampf gegen unsere Eitelkeiten. Überlegt mal, wie oft denken wir, dass wir unersetzlich sind? Und dabei übernehmen wir uns. Oft macht uns auch der Stolz zu schaffen. Stolz war die Ursünde. Viele Menschen sind zu stolz, ihre Schwächen zu erkennen, geschweige denn, sie einzugestehen. Stolz, meine Lieben, kostet uns sehr viel Ärger, unheimlich viel Nerven und viel Leistung. Er muss ständig was uns beweisen, hat Angst vor Versagen und wird mit Schwierigkeiten nicht fertig. Es ist eine Kunst, mit Versagen fertig zu werden. Wie man mit Erfolge umgeht, brauchen wir hier nicht zu besprechen. Ich will euch helfen, mit Niederlagen umzugehen. Manche kommen sich als Lückenbüßer vor. Wenn irgendwo jemand ausfällt, meinen sie, sie müssen hier einspringen. Andere fühlen sich immer betroffen. Jetzt hat er mich schon wieder gemeint. Kennt ihr das? Fühlen sich ständig angesprochen. Ihr Ich ist getroffen. Wir müssen lernen, von unserem Ich loszulassen. Johannes der Täufer sagte, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Manchmal können es nicht einmal Gott überlassen. Sie handeln für Gott. Gehen, obwohl sie Gott nicht geschickt hat. Reden, obwohl er ihnen nichts gesagt hat. Sie kommen sich vor wie Stellvertreter Gottes. Wahre, wirkliche Liebe kann auch mal jeden ziehen lassen, loslassen. Siehe die Geschichte vom verlorenen Sohn. Meine Lieben, wie wirst du mit Undank fertig? Manchmal siehst du aus, als wenn du vergeblich umsonst gearbeitet hast, gebetet hast und gekämpft hast. Manchmal ist dein ganzes Laufen nutzlos. Das kennt ihr auch aus der Bibel. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Was machst du, wenn Gott deine Gebete nicht erhört? Zumindest nicht so, wie du es gerne hättest. Wie wirst du mit dem negativen Umständen fertig? Schau dir die Schlagzeilen der Zeitungen an. Flugzeugabstürze, Kriege, Erdbeben, Naturkatastrophen, Verbrechen und Morde? Kommt da nicht oft die Frage auf, wo ist Gott? Warum schweigt er? Wie kann er das alles zulassen? Warum greift er nicht ein? Ist das nicht von oberflächlichen Leuten nur so gedankenlos dahergesagt, damit sie dich mehr nach Gott fragen brauchen? Es gibt aber auch Menschen, denen diese Frage wirklich Not bereitet. Und die Bibel sagt, dass die Welt aus der Schöpferhand Gottes hervorging. Die Krone der Schöpfung sollte der Mensch sein. Der Mensch sollte ein Partner Gottes sein. Er schuf ihn nach seinem Ebenbild. Er gab den Menschen die völlige Freiheit, selbst zu entscheiden. Er schuf ihn nicht als Marionettenpuppe. Aber was tat der Mensch? Er missbrauchte seine Freiheit. Er stellte sich gegen Gott. Und das Ich wuchs in ihm. Er meinte, er brauche Gott nicht. Entschuldigung. Ich kann das alles selbst. Er wollte sein eigener Gott sein. Bis zum heutigen Tag will er das. Ich kann. In den ersten Kapiteln der Bibel wird vom Abfall der Menschen berichtet. Die ganze Schöpfung wurde mit ihm hineingezogen. Nun brachen Leid, Tod, Tränen, Jammern und Ungerechtigkeit in die Welt hinein. Die Bibel sagt, wir leben jetzt in einer gefallenen Welt, wo der Teufel, der Mörder und Lügner eine solche Macht bekommen hat. Und ich staune immer wieder, wie realistisch die Bibel ist. Gott zwingt die Welt nicht mit Gewalt zur Ordnung, meine Lieben. Alles Böse und Schreckliche muss ausreifen. Und dann macht Gott ein Ende und schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, was immer es auch heißt. Vieles verstehen wir jetzt noch nicht. Eines ist aber sicher. Gott hat die Welt nicht einfach fallen lassen oder aufgegeben. Nein, er sandte seinen Sohn Jesus Christus. Er ist für die Sünden am Kreuz gestorben und ist wieder von den Toten auferstanden. Halleluja! Jeder, der an Jesus glaubt und ihn aufnimmt, beginnt schon einen neuen Anfang. Wir Christen bekennen, Jesus hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in sein Reich. Durch euch, meine Lieben, die ihr Jesus nachfolgt, will Gott Trost, Frieden, Liebe und Hilfe in den Jammer dieser gefallenen Welt geben. Die Jesus lieben, fragen auch nicht mehr, wie kann Gott das alles zulassen, weil sie wissen, dass eine gefallene Welt gar nicht anders kann. Aber sie helfen, so gut sie können. Ich begreife manchmal nicht alles und ich verstehe auch oft die Wege Gottes nicht. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Aber habe ich immer verstanden, was meine Eltern taten, als ich noch ein Kind war? Wir verstehen die Wege Gottes nicht. Wir müssen durch das Tal der Finsternis hindurch, mit Gottes Hilfe, und damit fertig werden. Meine Lieben, wir werden in unserem Leben nicht immer alles verstehen, was uns zustößt. Aber wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Wir müssen daran glauben, dass er uns in seiner Hand hält und dass er uns führt und leitet und dass er immer unser Bestes will. Mein Pastor sagte mal einmal, wir hatten hier so einen Gastpastor mal gehabt. Am Anfang, als ich das erste Mal so hier so war, da habe ich auch hinten gesessen und habe gegrübelt oder was. Und da sagte er zu mir am Ende, sag mal, glaubst du? Und ich war schon richtig sauer im Bauch, hatte schon gekrault. Wie kann er so was fragen? Ich sage, warum meinst du, dass ich hier bin, wenn ich nicht glaube? Ja, sagt er, das nehme ich dir auch ab, dass du glaubst. Aber vertraust du auch? Und da hat er mich getroffen gehabt. Ja, wir glauben in gute Zeiten. Wie sieht es aber in schlechte Zeiten aus? Vertrauen wir dann Gott und schauen auf Jesus? Ja, das Leben in der Welt ist schrecklich. Und all das Böse, das wir täglich sehen, durch das Fernsehen, können wir das alles von der ganzen Welt sehen. Es ist kaum zu ertragen. 1. Petrus 4,13 steht, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Was sagt der Satz aus? Ist das nicht verrückt? Wie kann ich mich im Leid noch freuen? Das ist doch verrückt. Überlegt mal, Gott will uns seinen Werkzeug machen, um uns aber brauchbar zu machen zu der Aufgabe, die er mit uns plant, muss er uns durch viele Erfahrungen führen. Wir müssen lernen, durch das Wort Gottes zu leben, und das braucht Zeit. Der Wille Gottes ist nicht immer leicht zu verstehen. Aber Jesus gibt die Hoffnung nicht auf. Er hofft noch immer, dass die Menschen werden wie er. Vollkommen eins mit Gott und seinem Willen. Gott sagte einmal durch den Mund des Propheten Jesaja 55, 8 bis 11, meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an eure Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an eure Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit treffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt ihr nicht wieder dorthin zurück, ohne etwas bewirkt zu haben. Er durchleuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Was hat Gottes Wort mit dem Regen und Schnee gemeint? Wer weiß denn sowas, heißt es in einer Quizsendung. Das könnte doch wirklich eine Rätselfrage auch für uns sein. Für mich würde es unlösbar sein, aber die Antwort finden wir selbst im Wort Gottes. Regen und Schnee haben eins gemeinsam, dass sie bewirken, was Gott von ihnen fordert. Von uns aus wären wir wohl kaum darauf gekommen, weil wir ja nur beim Regen und Schnee stets auch sehen, was sie bewirken, aber nicht weiterdenken. Wie sieht es bei unseren eigenen Worten aus? Bewirken sie etwas? Warnung oder Ermahnung von Eltern an ihre Kinder gesprochen, sind doch oft wie an der Wand oder gegen eine Wand gesprochen. Aber auch Erwachsene können wortreich aufeinander einreden, ohne dass sich an gegenteiligen Standpunkten oft nur das Geringste ändert. Ist das mit dem Wort Gottes wirklich anders? Haben Missionare nicht schon Jahr aus und Jahr ein das Evangelium vom Heil und Jesus Christus gepredigt, ohne dass es zu Bekehrung gekommen wäre? Hat sich nicht schon mancher Pastor enttäuscht gefragt, ob er nicht umsonst mit Gottes Wort gearbeitet hat? Weil Gottes Wort aber weiter wirkt, als wir sehen und denken können, lässt uns Gott diesen tröstlichen Vergleich verkündigen. Wir dürfen es glauben, dass er mit seinem Wort stets zu seinem Ziel kommt, auch wenn wir uns die Art und Weise nicht vorstellen können. Sagen wir Dank unserem Herrn für die wunderbare Kraft seines Wortes und lass uns alle Zeit darauf vertrauen. Meine Lieben, zwar verstehen wir vieles nicht, aber wir können glauben und vertrauen. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, das Schöne an der ganzen Sache ist, wir wissen, wir werden nicht immer in diese Finsternis bleiben. In der Ewigkeit werden sich alle Rätsel lösen. Da werden wir staunen, wie sinnvoll und planmäßig alle Führungen Gottes waren. Wir werden vor Staunen nicht mehr den Mund zukriegen. Wir wollen gerne immer alles wissen, warum, wieso, weshalb. Aber erst in der Ewigkeit wird uns ein Licht aufgehen und sehen dann, was uns verborgen war. Alle Ereignisse ist ein Ruf und Warnung Gottes an uns. Aber sag mal, liebe Schwester, wir haben doch sowas nicht nötig. Wir singen, wir beten, gehen regelmäßig zur Gemeinde. Das ist doch bloß was für Gottlose. Gehen wir doch mal ein bisschen tiefer und schauen uns die Gebote Gottes im Alten Testament an. Paulus sagte in Römer 7-8, ich lernte die Sünde nicht kennen, außer durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde wüsste ich nichts, wenn das Gesetz nicht sagte, du sollst nicht begehren. Gott weiß, wer ich bin, dass ich von Kopf bis Fuß voller Sünde stecke. Dass ich, wenn ich ihm gefallen will, die Schwachheit selbst bin. Dass ich nichts tun kann. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass ich selber es nicht weiß. Zwar gebe ich zu, ja, alle Menschen sind Sünder, klar. Und deshalb ich auch. Aber ich bilde mir ein, so ein großer Sünder wie die anderen bin ich nicht. Kommt euch sowas bekannt vor? Ja, ich bin schwach, aber trotzdem glaube ich es nicht so hundertprozentig. Es kam auf einmal ein Mann zu Jesus und fragte ihm, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, warum fragst du mich, was gut ist? Es gibt nur einen, der gut ist. Und wenn du bei ihm leben willst, dann befolge seine Gebote. Deshalb gab uns Gott die 10 Gebote. Denn je mehr wir seiner Anforderung gerecht zu werden versuchen, dessen offensichtlicher würden wir versagen. Auch als es die Jünger von Jesus hörten, waren sie entsetzt und fragten, wer kann denn überhaupt noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Erst durch die Gebote begann Paulus sich wirklich zu verstehen. Durch das Gebot, du sollst nicht begehren, was auch immer seine Erfahrung mit den übrigen Teilen der Gebote. Von sich selbst überführt ihn das 10. Gebot, lass dich nicht gelüsten. Wie sieht es bei uns aus? Schauen wir doch mal. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Denk mal drüber nach. Wen beten wir oft als unsere Götter an? Schaut euch mal Eltern an. Vergöttern sie nicht ihre Kinder und wollen sie nicht loslassen? Wie sieht es mit unser Auto aus, unser Geld? Vergöttern wir nicht auch oft unsere Arbeitsstelle? Wie ist es mit dem Gebot, du sollst nicht töten? Jetzt schaut ihr mich empört an. Was soll denn das jetzt? Was sagt die Bibel dazu? Wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Wow, das ist doch hart. Wie viele geheime Totschläge finden wir täglich in Familien, Betrieben, ja sogar in Gemeinden statt? In Römer 3,20 steht, denn da steht fest, mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Durch das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. Wie sieht es im nächsten Gebot aus? Du sollst nicht Ehe brechen. Jede zweite Ehe wird heute geschieden. Das sagt doch schon alles. Weiter geht es, du sollst nicht stehlen. Oft fängt es doch mit geliehenen Büchern an, die man nicht zurückgibt. Was für ein Krach würde in manchen Häusern sein, wenn alles gut geschreien würde. Weiter geht es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Was machen wir daraus tagtäglich? Das private sowie auch das öffentliche Leben ist vergiftet mit Verleumdung. Eine bewirft den anderen mit Schmutz, Klatsch und Tratsch. Ja, meine Lieben, jeder muss auf seine Gedanken ernsthaft achten. Alles fängt mit den Gedanken an. Nach den Gedanken kommen die Gefühle und dann die Taten. Mit was füttern wir unsere Gedanken? Was schauen wir uns an? Hier hat Willem Baltrisch Strömer geschrieben, der Fernseher. Es soll das ganze Bildgerät nie deine Seele fesseln, sonst landest du am Ende doch in Unkraut und in Nesseln. Durch diese Technik ist bestimmt schon manche Seele verdorben. Die Herzensaugen wohnen blind, der Mensch ist daran gestorben. Greif erst zum heiligen Gotteswort, lies täglich in der Bibel, dann mangelt's dir am Geiste nicht, dann wird's dir auch nicht übel. Wer Jesus über alles liebt, in diesem Ehrengetümmel, der schaut auch ohne Fernsehen in Gottes neuen Himmel. Was lesen wir? Und was und wem hören wir zu? Viele Menschen verwechseln auch die Ohren mit einem Mülleimer und versuchen dort ihren Dreck hineinzuwerfen. Meine Lieben, wir müssen auch immer unsere Motive prüfen. Dienen wir unserem Ego oder dienen wir wirklich Gott? Wie heißt es im Wort Gottes? Segnet, die euch verfolgen, und fluchet nicht. Man kränkt uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so erdulden wir es. Ebenso schreibt Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltworte mit Scheltworte, sondern segnet. Stopp! Wie sieht es bei uns aus? Schauen wir uns doch mal in unseren eigenen Spiegel. Sind wir uns bewusst, dass wir ein Aushängeschild Gottes sein sollten? Dass unser Verhalten von großer Bedeutung ist, da wir damit einen positiven oder negativen Einfluss auf andere ausüben? Verbreiten wir, wo wir auch sind, durch unsere Anwesenheit den Segen Jesus? Oder verbreiten wir immer noch den Gestank der eigenen Ehre, das Geltungsbewusstsein, mehr sein zu wollen als die anderen, das Glänzen von den anderen? Verbreiten wir den Leichengeruch eines ewigen Querulanten und Besserwisser, eines Nörglers, der immer nur zu kritisieren und herunterzureißen hat, der immer am Laufenband etwas auszusetzen hat oder zu beanstanden weiß, den keiner was recht machen kann? Oder verbreiten wir, wo immer wir sind, den Segen Jesus als die Gesegneten des Herrn? Jesus, seine letzte Tat auf Erden war, indem er sie segnete. Und dann fuhr er gen Himmel. Wisst ihr, mir ist so groß geworden, dass Gott nicht meinen Willen erfüllen muss, sondern ich danach strebe, seinen Willen zu erfüllen. Es kommt mir auch nicht mehr darauf an, wie lange ich lebe, sondern mit Gottes Gnade und Hilfe strebe ich an, dass mein Leben ein Segen für andere wird. Die meisten Computersysteme haben ein Virenprüfsystemprogramm. Und das sollten wir auch haben, meine Lieben. Erkennen wir die Viren in unserem Glauben, in unseren Gedanken? Der größte Virus heißt doch Irreführung. Seid doch mal ehrlich, sind wir nicht alle verführerisch, irreführend und anklagende Gedanken ausgesetzt? Paulus schreibt, ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genau so könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Jesus verloren geht. 2. Korinther 11,3, lest mal nach. Wie sieht es oft auch in den Gemeinden aus? Wie euphorisch wird für Menschennamen geeifert? Den müsst ihr hören, den müsst ihr hören und da müsst ihr mitkommen. Und dadurch wird Zwiespalt in die Gemeinde getragen und der eigentliche Zweck gehindert. Dort, wo Jesus allein groß gemacht wird, werden die Spannung überwunden und die Einheit hergestellt. Meine Lieben, Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Macht euch das bewusst. Gottes Wort auszusprechen bringt das Leben in einer Situation. Wenn du negative Worte aussprichst, sprichst du den Tod. Die Haltung der Welt ist doch überwiegend, die Fehler von anderen zu entblößen. Wir als Christen müssen verändern unseren Lebensstil. Wir müssen Dinge anders betrachten. Wir müssen anders denken und sprechen. Wir müssen vielleicht sogar andere Freunde wählen. Wir müssen unsere Einstellung verändern. Wir müssen unsere einige Gewohnheiten ablegen. Wie gehst du mit der Situation um, wenn du missverstanden wirst? Oftmals führt es zur Einsamkeit. Mose wurde auch missverstanden. Er dachte, seine Brüder würden ihn verstehen, aber es war nicht so. Er dachte, seine Brüder, die Israeliten, würden begreifen, dass Gott sie durch ihn befreien wollte. Aber sie begriffen es nicht. Einer der Prüfungen, die wir bestehen müssen, wenn wir Gott dienen wollen, ist, von die uns nahestehen, missverstanden zu werden. Die Familie von Jesus verstand ihn auch nicht. Seine Jünger verstanden ihn und den Ruf auf sein Leben auch nicht. Die ihm nachfolgten, verstanden ihn nicht wirklich. Viele seiner Angehörigen dachten, er sei verrückt. Selbst Johannes der Täufer war sich nicht 100% später sicher. Du magst dich missverstanden fühlen, aber Jesus versteht dich. In Hebräer 4,15 heißt es, dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt. Wisst ihr, was wirklich die Quelle des Lebens auf dieser Welt ist? Ich verrate sie euch, die Liebe. Überlegt mal, Liebe war es, die Gott veranlasste, diese Welt zu schaffen. Liebe war der Grund für die Erhaltung des Lebens. Schaut euch die Geschichte von Noah an. Aus Liebe gab Gott seinen Sohn. Wer also glücklich sein möchte, ewiges Leben haben will, gesegnet werden möchte, sollte sich mit dem Lebensprinzip der Liebe vertraut machen. Die Liebe verändert den Menschen. Wir haben oftmals noch so viele Vorurteile, sind von so viel Gefühlen, Missgunst und Eifersucht erfüllt. Oft ärgern wir uns über uns selbst und andere. Wir hassen uns selbst und oft auch andere. Und dann sind wir voller Furcht. Wir haben Furcht vor den anderen, Angst vor Verlusten, Angst vor Zurücksetzung, Angst vor Blamage. Aber in der Liebe gibt es keine Furcht. Wenn ich von Berlin nach Italien will, muss ich zuerst Berlin verlassen. Genauso ist es auch mit den neuen Menschen. Wir müssen den alten Menschen ablegen, ihn ausziehen, zurücklassen und uns von ihm lösen und trennen. Wir müssen uns von ihm befreien. Und dann muss ich mich auf das neue Ziel einstellen und ihm meine Aufmerksamkeit widmen. Jesus sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Die meisten möchten mit einer Klappe zwei Fliegen schlagen. Goethe sagte, zwei Seelen, ach, ich fühle es gewiss, bekämpfen sich in meine Brust mit gleicher Kraft. Meine Lieben, wir können nicht gleichzeitig zwei verschiedene Wege gehen. Wir können nicht gleichzeitig zwei verschiedene Ziele verfolgen. Irgendwann, einmal müssen wir uns entscheiden, was wir wirklich wollen. Aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Man kann nicht negativ denken und positiv leben. Man kann nicht gleichzeitig glauben und zweifeln. Ich kann nicht gerecht denken und ungerecht leben. Ich kann nicht geistlich denken und ungeistlich handeln. Man kann nicht gleichzeitig lieben und hassen. Entweder oder. Liebe konzentriert sich auf das eine. Liebe ergibt sich vorbehaltlos einer einzigen Macht. Josua entschied sich ganz felsenfest, wem er dienen wollte. Er sagte ganz überzeugt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und da schließe ich mich voll an. Ihr auch? Meine Lieben, wir können und hören doch viele Predigten in unterschiedlichsten Formen. Aber warum verpufft bei uns so vieles? Soll ich es euch sagen? Weil es keine Verankerung im Leben bei uns hat. Die Dinge müssen im Alltag gelebt werden. Oftmals schauen wir auf andere, wie sie sich verhalten. Aber das brauchen wir gar nicht, liebe Geschwister. Wenn ich auf mich schaue, gibt es auch vieles, was ich nicht lebe. Kennt ihr sowas? Obwohl ich andere gute Ratschläge gebe oder sogar wie heute predige, stelle ich immer wieder fest, unter Druck kommt heraus, was wirklich in uns ist. Ich habe viele Predigten gehört, war einige Frauenkonferenzen. Doch immer wieder musste ich feststellen, dass das viele Gute, das wir hören und weitergeben, bei uns nicht hängen bleibt. Dass wir es nicht verinnerlichen und dass wir es im Alltag nicht umsetzen. Erkennen wir wirklich Jesus? Um den Willen Gottes für unser Leben zu verstehen und seine Absicht für unser Leben zu erkennen, müssen wir unsere Augen auf Jesus richten, bis wir willig sind, bei Jesus zu bleiben. Bis wir die Tatsache erkennen, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist. Ansonsten werden wir durch viele Dinge der Welt abgelenkt und darin verstrickt. Als Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, verkündete er den Willen Gottes für unser Leben. Jesus ist das perfekte Beispiel für uns, wie wir mit Gott wandeln sollen durch Glauben. Jesus ist das perfekte Beispiel von Gottes Willen, der sichtbar gemacht wurde für uns, dass wir ihn sehen. Wir sollen von Jesus lernen, den Vater zu gehorchen. Meine Lieben, Gott ist überall zu finden im Alltag und nicht nur im Gottesdienst und nicht nur sonntags. Erinnere dich, wie Jesus in Matthäus 6 sagte, dass wir uns nicht um morgen sorgen sollen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist, als würde Jesus zu uns sagen, fang heute einfach an. Vertraue mir. Heute ist deine Chance. Und Gott allein ist absolut vertrauenswürdig. Er allein ist es wert, dass wir uns im Leben und Sterben ihm anvertrauen. Jesus war davon überzeugt und er hat es uns vorgelebt und er ruft uns dazu auf, es ihm gleich zu tun. Meine Lieben, wir vergeben uns nichts, wenn wir uns Gott hingeben und wenn wir uns in ihm hinein verlieren, haben wir nur zu gewinnen. Wer einmal die Wahrheit erkannt hat, der sollte mit aller Entschiedenheit und ohne jede Einschränkung die Wahrheit ausleben. Vorbehaltlos sich der Macht ergeben. Gott oder Satan, Licht oder Finsternis, Gott Gutes oder Böses. Viele Menschen stehen ihren geistlichen Entwicklungen selbst im Weg. Ja, sie sind ihr eigenes Problem. Sie wollen alles haben, beides, und bekommen dabei überhaupt nichts. Jesus sagt dazu, wer nicht absagt allem, wer die Welt gewinnen will, wird alles verlieren. Wer sich nicht auf das eine konzentriert, verliert alles, was es immer auch sei. Homer sagte scherzhaft in seiner Odyssee, 8. Jahrhundert vor Christus, wenig, aber mit Liebe. Wer alle Berufe der Welt lernen möchte, lernt gar nichts. Liebe fordert unsere Festlegung. Wir müssen uns auf ein bestimmtes Ziel festlegen. Entweder vertrauen wir Gott oder wir verzweifeln an ihm. Meine Lieben, ich glaube an Gott, an seine Kraft und Allmacht, an seinen Heiligen Geist, der mich leitet. Er hat noch eine ganze Menge mit mir zu tun. Er ist ständig an der Arbeit mit mir. Gott ist für mich immer siegreich. Sein Wort besitzt immer Macht und kommt nicht leer zurück. Amen. Seid ihr auch mit mir einer Meinung? Und ich strebe danach, mit dem Willen Gottes eins zu sein. Trotzdem habe ich öfter das Gefühl, ein Versager zu sein. Aber ich stehe nicht alleine da. Viele große Diener Gottes in der Geschichte hatten auch das Gefühl, versagt zu haben. Als Elia sein Leben betrachtete, rief er, Herr, hole mich zu dir. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und die haben dich alle enttäuscht. Bitte nimm mein Leben, es war alles vergebens. Wie war es bei König David? Seine Überzeugung, die Salbung, sein Leben vergeudet zu haben, ließ ihn so sehr verzweifeln, dass er am liebsten wie ein Vogel in die Einöde geflogen wäre. In Psalm 55 heißt es, ich wollte, ich hätte Flügel wie eine Taube. Dann könnte ich fliegen und eine Zuflucht suchen. Weit weg in die Wüste könnte ich fliehen und endlich wieder Ruhe finden. Ich würde schnell zu einem Schutzort eilen, wo ich sicher bin vor dem rasenden Sturm. Selbst der große Apostel Paulus zitterte vor Furcht bei dem Gedanken, er hätte sein Leben als nutzloser Arbeiter vergeudet. Er schrieb an die Galater, ihr macht mir Sorgen. Soll meine ganze Arbeit an euch vergeblich gewesen sein? Galater 4,11. Johannes Calvin, einer der Väter oder der Reformation, machte dieselbe schreckliche Erfahrung. In seiner Todesstunde sagt er, alles, was ich tat, war wertlos. Die Gottlosen werden dieses Wort freudig ergreifen. Aber ich wiederhole es noch einmal. Alles, was ich tat, war wertlos. In seinem 23. Jahr auf dem Missionsfeld äußerte David Livingstone dieselben schlimmen Zweifel, dass sein Dienst völlig vergeblich gewesen sei. David Livingstone war einer der nützlichsten Missionare der Welt. Livingstone erschloss den afrikanischen Kontinent für das Evangelium, zählte reichlich und wurde von Gott gebraucht, England für die Mission zu erwecken. Er gab sich Christus mit Leib und Seele hin und führte ein aufopferndes Leben. In seiner Biografie steht, alles, was ich tat, hat nur den afrikanischen Sklavenhandel eröffnet. Die Missionsgesellschaften bringen auch nach 23 Jahren Arbeit keine Frucht. Alle Mühe scheint vergebens gewesen zu sein. Ich habe umsonst gearbeitet. Was sagt ihr dazu? Vielleicht sagt ihr jetzt, große Männer Gottes sollten so etwas nicht sagen. Sie sollten nicht einmal solche Gefühle haben. Es klingt nach Angst und Unglaube. Aber das ist die Sprache vieler Glaubenshelden, großer Männer und Frauen, die wir als treue Vorbilder des Glaubens betrachten. Sie alle litten unter denselben schlimmen Eindruck. Ich habe nichts erreicht, wozu ich mich von Gott berufen glaubte. Ich habe versagt. Kennt ihr auch den schrecklichen Klang dieser Worte in euren eigenen Herzen? Auch Jesus wurde verführt. In Hebräer 4, 14 bis 16 heißt es, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, der Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt. Aber er blieb ohne Sünde. Und darum wollen wir mit Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen haben. Tatsache ist, dass wir alles zu einer großen gemeinsamen Aufgabe berufen sind und einen gemeinsamen Dienst haben, so zu sein wie Jesus. Wir sind dazu berufen, ihn immer ähnlicher zu werden, seinem Ebenbild immer näher zu kommen. Wir können einfach keine Christen sein, solange wir dieses eine Ziel im Leben haben. Und ich möchte immer werden wie Jesus. Ich möchte von aller Selbstsucht, menschlichen Ehrgeiz, Eifersucht, Ungeduld, Jähzorn und schlechten Gedanken über andere Menschen frei werden. Ich möchte alles sein, was Paulus als notwendig bezeichnet, um in Glaube und Liebe handeln und leben zu können. Herr, mein Herz sehnt sich danach, wie du zu sein. Was für hohe Erwartungen. Wir haben alle Verheißung Gottes als Unterstützung. Wir haben das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes in der Hand und haben in unseren Herzen beschlossen, so zu sein wie Jesus. Also starten wir, liebe Geschwister, ihn ähnlicher zu werden. Hören wir nicht länger auf die Lügen des Feindes. Wir sollten stattdessen im Vertrauen auf den Heiligen Geist ruhen und glauben, dass er das Werk in uns erfüllen wird, uns Christus ähnlich zu machen. Und wir sollten aus unserer Verzweiflung aufstehen und uns auf dieses Wort stützen. Korinther 15, 57 bis 58. Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Und darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in euren Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Der Herr legt dir ans Herz, vergiss das Versagensgedenken und lass es hier hinter dir zurück. Lass das Selbstmitleid und freue dich. Ich habe dich nicht vergessen, sagt der Herr. Gott wird dich segnen und Stolpersteine in Treppenstufen verwandeln. Und du wirst höher hinauskommen, als du es dir jemals hast träumen lassen. Wenn wir daran glauben, ist alles möglich. Wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, bewirkt er durch unsere Anfechtung in uns ein Glauben, der kostbarer ist als Gold. Siehe 1. Petrus 1, 6 bis 7. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch schenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen, an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Jesus plündert den Teufel auf Golgatha aus und entriss ihm alle Gewalt und Macht. Als Jesus siegreich aus dem Grab auferstand, führte er eine unzählige Schar erlöster Gefangener aus Satans Klauen heraus. Und dieser bluterkaufte Triumphzug setzt sich bis heute fort. Jesus errang noch mehr auf Golgatha. Sieh nur den Sieg über den Tod. Er verschaffte uns Zugang in diesem Leben für Gnade, Barmherzigkeit, Frieden, Vergebung und starken Glauben. Weil der Herr Jesus alle Waffen Satans kennt, weiß er genau, welche Kraft seine Jünger heute brauchen, um dagegen standzuhalten. Er kennt alle Tricks Satans. Er weiß aus Erfahrung, wie schlimm es ist, wenn Satan uns versucht. Unermüdlich tritt Jesus vor Gott für die Gläubigen ein, damit wir die Gnade und die Hilfe finden, die wir brauchen, wenn wir versucht werden. Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich auch mich bekennen, vor dem Vater. Und dieser Satz ermutigt mich und sollte auch euch ermutigen. Ich stelle mir vor, er sagt in etwa zu Gott, unserem Vater, hier ist jemand, die keineswegs fehlerlos ist, die manchmal verzweifelt war, die an sich selbst zweifelte, die nicht auf alles eine Antwort hatte, die nicht in allen Dingen ein Vorbild war, die nicht alles gelungen ist, die keine große Rolle spielte. Aber sie hat an mich gehalten. Sie liebt mich. Sie hat sich vor anderen zu mir bekannt. Sie gehört zu mir. Sie ist wie eine Schwester und deshalb ist sie deine Tochter, mein Vater. Ist das nicht wunderbar? Könnt ihr das auch für euch vorstellen? Wenn wir sein Herz gewinnen, gewinnen wir auch seine Gunst. Und er wird uns führen und dann können wir dankbar und demütig sein. Wer bin ich, dass ich so gesegnet werde? Wenn wir Jesus rückhaltlos lieben und uns beständig nach ihm sehnen, wenn wir bei jeder Entscheidung zuerst an ihn denken, wir werden uns die Frage stellen, gefällt es dir, Jesus? Wir werden uns ihm vollständig anvertrauen, werden ruhig und sicher sein, weil wir in seiner Liebe geboren sind. Paulus sagte, unser Wandel ist im Himmel, das Göttliche, das Geistliche muss unser Ziel sein und danach sollten wir streben. Wo Liebe ist, da ist nicht zu viel, nicht zu teuer, nicht zu weit. Liebe bringt die unsagbarsten Opfer auf. Liebe kann sogar leihen, Liebe kann auch verzichten. Und in einer Oper heißt es, an allen meinen Leiden ist nur die Liebe schuld. Ja, viele Missionare gingen in die Welt hinaus aus Liebe zu den Verlorenen. Sie litten, dass noch so viele Christen nicht kennengelernt haben. Sie litten, dass die Heiligen abgenommen haben. Sie litten unter der Sünde, dem Abfall und dem Zerfall. Sie beteten um geistliche Aufbrüche. Meine Lieben, vor allem wir selbst müssen von Gottes Liebe voll ergriffen werden. Es gibt einen heilen Balsam der Liebe, liebe Geschwister. Es steht geschrieben, in seine Wunden sind wir geheilt. Millionen Menschen sind geistlich verwundet. Jesus Wunden sind Wunden der Liebe. Jesus wurde aus Liebe zu uns verwundet. Der Abfall der Liebe ist in unserer Welt so groß. Und die Menschen werden heute in der Welt nicht mehr geliebt. Sie werden gebraucht, ausgenutzt und vermarktet. Menschen suchen aber nach Liebe. Die Pornoindustrie bedeutet dieses Bedürfnis aus. Sex ist aber nicht Liebe, von der wir hier reden. Menschen schreien nach Liebe. Sie wollen Zärtlichkeiten, dass sich jemand für sie aufopfert, sich ihnen widmet. Durch billige und primitive Vermarktung werden sie aber nur betrogen und ausgebeutet. Wer einmal die Liebe Gottes erfahren hat, der kann nicht mehr anders als zu lieben. Auch die Feinde. Jesus Christus ist von dieser Liebe durchdrungen. Er hat sein Leben freiwillig für uns hingegeben. Er will nicht, dass wir Menschen verloren gehen, sondern für ewig gerettet werden. Im 1. Johannes 4,16 steht, Gott ist Liebe und wer in die Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer wirklich liebt, der handelt göttlich. Wer durch Christus zu Gott gehört, den gibt Gott seine Liebe ins Herz. Gott möchte, dass wir seine Liebe weitergeben. Lasst uns nicht nur mit Worten lieben, sondern auch mit Taten. Gott will unser Herz. Wie todtraurig wäre ich, wenn ich nach 52-jähriger Ehe von meinem Mann hören müsste, eigentlich bist du nur noch bei mir, um zu kochen und den Haushalt zu machen. Aber mein Herz gehört einer anderen. Meine Liebe, ich möchte das Herz meines Mannes allein für mich haben. Und ich möchte auch seine Liebe ganz gewiss sein. Und so möchte Gott auch unser Herz haben. So müssen wir zu einem Glauben des Herzens durchbrechen. Wir müssen zu einer Wiedergeburt kommen. Aus Angelernten zu einem Selbsterlebnis kommen. Hüten wir uns vor einem Christentum, das nur nachplappert wie ein Papagei. Es muss jeder selbst entscheiden. Es muss zu seiner totalen Umgestaltung des Lebens kommen, dass die Sünde in der Welt ist. Dafür können wir nichts. Wohl aber dafür, wenn sich der Teufel bei uns einnisten kann. Du sollst Gott lieben. Das ist das größte und vornehmste Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und du sollst dich selbst lieben. Viele können sich selbst nicht ausstehen. Entweder fühlen sie sich zu klein oder zu dick, zu groß oder zu dünn. Und andere sind mit ihrer Herkunft, mit ihrer Bildung, mit ihren Gaben und Talenten nicht zufrieden. Aber Paulus sagte dazu, ich danke Gott, dass ich mit meinen eigenen Händen mich selbst und die mit mir sind versorgen konnte. Hast du schon Gott für deine Hände gedankt? Wer sich nicht selbst liebt, kann unmöglich seinen Nächsten lieben und noch viel weniger Gott. Das ist eine, gibt erst den Blick für das andere frei. Hab Mut zur Liebe, liebe Geschwister. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Theodor Storm sagte in einem Gedicht, wer je geliebt in Liebesarm, der kann im Leben nie verarmen. Wer liebt, der wird wieder geliebt werden. Widerspenstige, rebellische, nörgelnde Kinder werden nicht besonders geliebt. Aber Schmusekinder, die viel küssen und schmusen, die werden geliebt und ihnen stecken die Omas, Onkels und Tanten immer wieder was dazu. Aber meine Lieben, wenn es auch nicht immer so läuft, wie wir es wünschen, gebt niemals auf. Ja, meine Zeit rennt davon. Gott lädt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er ist mächtig und doch verachtet er niemand. Und er will, dass alle Menschen errettet werden. Vor Gott sind wir alle gleich. Jeder von uns muss erkennen, dass er vor Gott verloren ist. Und jeder muss von seinen Sünden und vom ewigen Tod errettet werden. Doch jeder soll wissen, dass der Glaube an Jesus Christus ihn retten kann. In Römer 8,38 heißt es, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Natürlich können wir allem, was uns bedrückt, zu Jesus kommen. Ich stelle mir nur die Frage, mit welchen Anliegen kommen wir zu Jesus? Wollen wir auch manchmal Jesus als Handlanger für unseren persönlichen Vorteil benutzen? Aber stellen wir uns die Frage, was ist uns wichtiger? Unser persönlicher Vorteil? Dass Jesus unsere Wünsche erfüllt oder dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, schreiben wir nur zu Gott, wenn es uns schlecht geht? So praktizierten es die Israeliten in ziemlichen Regelmäßigkeiten. Oder ist es uns ein Anliegen, seine Nähe zu suchen? Sind wir auch daran bereit, uns seinen Willen zu unterstellen, wenn der persönliche Nutzen nicht auf der Hand liegt? In Johannes 15, Vers 10 heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Wenn wir jemand wirklich lieben, zeigen wir das auch mit Worten und durch unser Verhalten. Mancher behauptet, Gott zu lieben, doch sein Verhalten zeigt etwas anderes. Weder nimmt er sich Zeit für Gottes Wort, noch für die Brüder und Schwestern. Auch sein Bekenntnis vor Ungläubigen zeigt oft erschreckend wenig Liebe zu seinem Schöpfer und Erlöser. Die Liebe zu Gott zeigt sich im Festhalten in seinem Wort. Ja. Das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Eine Frage, die sich jeder einmal selbst stellen darf, sind wir mit ihm wirklich verbunden wie ein Rebe im Weinstock? Treibt es uns zu einem Leben des Gehorsams, dann ist nicht mehr Last, sondern Freude, seinen Willen zu tun. Johannes schreibt in der Bibel dazu, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Wir können heute nur bitten, komm, Heiliger Geist, füll uns mit deiner göttlichen Liebe. In einem alten Film, Der blaue Engel, 1930, sang Marlene Dietrich ein Schlager. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und die Liebe ist die höchste Form der Anbetung. Jesus sagte zu Satan, du sollst Gott alleine dienen und ihm alleine anbeten. Was du liebst, das betest du an und dem dienst du auch. Es gibt in jedem Buch Jesus meine Freude ein schönes Lied. Ich bete an die Macht der Liebe. Ich will nun enden. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind wirklich Gottes Kinder und aus seiner Fülle nehmen wir. Gnade um Gnade, Fülle von Kraft, Fülle von Freuden, Psalm, Fülle von Trost, Fülle von Leben und Preis den Herrn. Begegnen wir also unsere Mitmenschen mit Liebe und Achtung. Und der Herr sagte zu Josua, und das gilt auch heute für uns, meine Lieben, seid mutig und entschlossen. Habt keine Angst und lasst dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ja, Herr Gott, himmlischer Vater, wir loben dich und danken dir, dass du uns an diesem Tag behütet hast. Wir bitten, verzeih uns alles, was wir heute gegen dich gedacht, geredet und getan haben. Sieh gnädig auf all unser Versagen. Bewahre uns in dieser Nacht, dass wir Ruhe finden und morgen fröhlich aufwachen, um dich zu loben. Behüte auch unsere Freunde und Verwandten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Abend und einen guten Heimweg. Und wir hören jetzt noch ein Lied zum Abschluss.